diejenigen, die aus Neid diese Lehren missachten und nicht danach handeln, sind allen Wissens beraubt, getäuscht und in all ihren Bemühungen um Vollkommenheit zum Scheitern verurteilt. In diesem Vers wird klar gesagt, übrigens, wir hatten den schon gestern, ich werde einfach den nächsten Vers dann vorlesen. Der nächste Vers ist auch genau der richtige für heute vom Thema her. Mir war das die ganze Zeit so zumute, aber... Also wir lesen heute Vers 33. Dieser Irrtum kam durch unseren unaufmerksamen Tafelanschreiber. Sadrisham cheshtate svasya prakriter gyanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. Selbst ein Mensch, der im Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß, denn jeder feuchte Natur, die er entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat, was kann Verdrängung ausrichten? Erläuterung. Solange man sich nicht auf der transzendentalen Ebene des Krishna-Bewusstseins befindet, kann man nicht vom Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur frei werden. Wie vom Herrn im 7. Kapitel 7,14 bestätigt wird. Daher ist es selbst den gebildesten Menschen auf der weltlichen Ebene unmöglich, bloß durch theoretisches Wissen oder durch die Unterscheidung der Seele vom Körper, der Verstrickung Mayas zu entkommen. Es gibt viele sogenannte Spiritualisten, die nach außen hin so tun, als seien sie in dieser Wissenschaft fortgeschritten, die aber innerlich oder im privaten Bereich völlig unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur stehen, die sie nicht überwinden können. Man mag akademisch sehr gebildet sein, doch aufgrund der langen Gemeinschaft mit der materiellen Natur lebt man in Gefangenschaft. Krishna-Bewusstsein hilft einem, sich aus der materiellen Verstrickung zu lösen, auch wenn man im materiellen Leben weiter seine vorgeschriebenen Pflichten nachgeht. Deshalb sollte niemand, ohne völlig Krishna-bewusst zu sein, plötzlich seine vorgeschriebenen Pflichten aufgeben und künstlich ein sogenannter Yogi oder Transzendentalist werden. Es ist besser, in seiner Stellung zu bleiben und zu versuchen, unter höherer Anleitung Krishna-Bewusstsein zu erreichen. So kann man aus der Gewalt von Krishnas Maya befreit werden. Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devam Gauravani Prachadine Nirvashesha Shunyavadi Paskatya Desatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Wir lesen noch einmal die Übersetzung. Selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß, denn jeder folgt der Natur, die er entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat. Was kann Verdrängung ausrichten? Dieser Text ist da sehr interessant und es kommt sehr willkommen, weil wir heute eine sehr spezielle Vorlesung halten möchten. Es ist so, dass wir alle eine bestimmte Natur angenommen haben, welche wir durch die Gemeinschaft, sagen wir mal, mit unserer Umgebung gewonnen haben. Mit dieser Natur ist nicht nur das gemeint, was wir durch Erziehung oder durch Erlebnisse im Leben gemacht, also bekommen haben. Mit der Natur ist noch viel tiefer, einfach unser Wesen, was wir zum Teil sogar schon mitgebracht haben und was trotz unserer Erziehung und unserer Umwelteinflüsse einfach ganz stark in den Vordergrund kommt. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind in einem völlig unmusikalischen Elternhaus zur Welt gekommen und haben während ihres Lebens nie ihre Erziehung, keinen Kontakt mit der Musik gehabt. Plötzlich jedoch kommt das Wesen ganz stark zum Vorschein. Stefan, kannst du dich bitte entscheiden, entweder dich darauf zu fixieren oder nicht? Du bist die ganze Zeit sehr abgelenkt. Es gibt zum Beispiel, ich habe das im Leben von Georg Thomalla, der hat mir mal erzählt, seine Eltern wollten ständig, dass er ein Koch werden würde und haben ihn dementsprechend auch erzogen. Aber irgendwann einfach ist seine Natur, sein Wesen so durchgekommen, dass er sich absichtlich die Füße und die Hände verbrüht hat, um krankgeschrieben zu werden und nicht zur Lehre zu müssen und dann Schauspielunterricht an der Stadtbühne zu nehmen, nicht? Und da zu werden. Also, es gibt einfach ein bestimmtes Wesen, eine Natur, die nicht von äußeren Umwelteinflüssen abhängig ist, die uns einfach gegeben zu sein scheint, die uns begleitet. Krishna sagt hier in der Bhagavad Gita, dass jeder dieser seiner Natur folgt, die er einfach angenommen hat und dass Verdrängung von dieser Natur überhaupt nichts ausrichten kann. Deswegen versuchen wir in einer im Tempel oder im spirituellen Leben diese Natur zu erkennen und auf diese Natur dann einzugehen und jemanden, der eine bestimmte Natur mit sich gebracht hat, entsprechend dieser Natur zu beschäftigen, weil wir einfach wissen, man kann diese Natur nicht verdrängen. So bevor es da zu einem Konflikt gerät oder kommt, sollte diese Natur erkannt werden und man sich dann auch entsprechend dieser Natur in Krishnas Dienst stellen. Nun heißt das, das ist ja dann sofort die Frage, die sich anschließt, dass wir alle sozusagen Gefangene unserer Natur bleiben, von Anbeginn unseres Lebens bis zum Ende. Nein, das heißt es nicht. Da war noch ein wichtiger Gedanke, der noch präsentiert werden muss in dem Zusammenhang. Lassen wir das. Eigentlich können wir frei werden von dem Diktat unseres Wesens und unserer Natur. Und eigentlich müssen wir sogar frei werden. Denn solange wir immer nur entsprechend unserer Natur handeln, bleiben wir in der materiellen Natur gefesselt. Erst für jemanden, der sich danach sehnt, sein spirituelles Leben zu entwickeln, stellt sich überhaupt die Frage, seine Natur zu überwinden. In der materiellen Welt und der materiellen Gesellschaft ist es das höchste Ideal, diese Natur zu finden und sie auszuleben. Wir sehen das, wenn wir in Berlin-Kreuzberg sind. Es gibt viele Menschen, die auf der Natur, die auf der Suche sind nach ihrer Natur. Die wollen nicht konform mit der Gesellschaft gehen. Die färben sich auch gern mal das Haar grün, wenn es sein muss, oder rot oder gescheckt. Sie versuchen einfach, sich zu befreien von den künstlichen Wesen, was sie haben, was sie angenommen haben durch ihre Erziehung, und begeben sich auf der Suche nach ihrer, ja, nach der Natur, nach dem, was sie eigentlich sind. Sie gehen so in Theatergruppen, nicht, machen eine musikalische Band auf, oder weniger musikalisch, lassen das Establishment sein und so weiter und so fort. Ihr kennt das, nicht? Im Krishna-Bewusstsein, im materiellen Leben ist es das höchste Ideal von vielen Leuten, so einfach mal sich selber zu sein, so seine Natur zu sein. Aber im Krishna-Bewusstsein verstehen wir, dass diese sogenannte Natur, die wir haben, auch nur, wie soll ich mich ausdrücken, ein Korsett darstellt, also etwas, was uns begrenzt. Korsetts, das kennt man meistens nicht mehr, das sind so Formen, die den Körper auf Form bringen sollen, indem sie den einzwängen. Diese materielle Natur, die wir haben, entspricht nicht unserer tiefsten Natur, unserer spirituellen Natur. Um euch nur ein Beispiel zu geben, wir suchen in dieser Welt verzweifelt oder intensiv und zielstrebig nach der vollkommenen Liebe, die wir zwischen Menschen austauschen können. Doch wusstet ihr, dass diese, sagen wir, der innerste Grund sozusagen von diesem Bemühen etwas völlig Spirituelles ist? Der Grund dafür, weswegen wir nach einem liebevollen Austausch suchen, wo wir uns geborgen fühlen, wo wir uns verstanden fühlen, wo wir uns ergänzen können mit einem anderen Menschen. Der Grund hierfür ist, dass wir nach der unbegrenzten und unendlichen Liebe zu Krishna suchen. Das ist der eigentliche Grund dafür. Keiner möchte sich ist zufrieden mit diesen begrenzten mit dieser begrenzten materiellen Liebe, die einen Anfang hat und sich dann zwangsläufig nach einer gewissen Zeit färbt mit materiellen Eigenschaften wie Eifersucht, Neid, Ärger, Frustration und zum Teil auch großer Gier, Habgier, Besitzgier. In der materiellen Welt fühlen wir uns nicht mit materieller Liebe zufrieden, sondern suchen nach dem Ideal, was es eigentlich nur auf der spirituellen Ebene gibt. Das ist ein Punkt, wo wir sehen können, wie diese materielle Natur, die wir folgen, nämlich dass wir gerne verliebt sind, und gerne mit Partnern zusammen eine Freundschaft pflegen, im Grunde genommen diese materielle Natur, wie soll ich mich ausdrücken, nur eine Kruste ist von etwas, was viel tiefer geht, nämlich die Liebe zu Gott, die Liebe zu Krishna. Es gäbe viele solcher Dinge. Nun, derjenige, dazu folgt automatisch daraus, derjenige, der auf der spirituellen Ebene ist, oder wie Prabhupada hier sagt, im Krishna-Bewusstsein, nur derjenige kann sich von dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur befreien. Auch von seiner sogenannten Natur, seinem sogenannten materiellen Wesen. Um ein anderes Beispiel zu geben, jeder von uns ist ein Freudensucher und versucht Leid zu vermeiden. Das ist unser Wesen, das es entspricht unserer Natur. Nun, wir alle sind mit dieser Natur in bestimmten Situationen gelandet. Die meisten von euch Freudensucher seid in Berlin gelandet. Wir sind hier hergezogen, Leute sind hierher gezogen nach Berlin, weil sie sich in dieser etwas liberaleren Stadt, so scheint es, besser ausleben können. Wir sind auf Freudensuche, aber solange wir nicht diese Freude tatsächlich in der Tiefe finden, wird materielle Freude immer enttäuscht werden, denn materielle Freude kommt nie ohne Leid. Das gibt es nicht. Wenn du in der materiellen Welt eine Freude hast, musst du auch Leid akzeptieren. Es gibt das niemals in unbeendeter Form. Das wissen auch Materialisten, indem sie denken, wenn ich immer nur erfreut wäre, nur Freude, dann wäre es ja total langweilig. Wir sind nur in der Lage, etwas in Kontrasten zu sehen. Ich kann zum Beispiel euch nur sehen, weil ihr euch unterscheidet von eurem Nachbarn oder von der Wand. Sonst würde nur in dem Kontrast kann ich euch wahrnehmen. Ich kann auch nur Freude wahrnehmen, wenn das da so etwas gibt wie Leid. Ich kann nur den Tag wahrnehmen, wenn es so etwas gibt wie Nacht. Ich kann nur Reichtum wahrnehmen, wenn es so etwas gibt wie Armut. Wenn es nur Reichtum gäbe, der sich nicht unterscheidet von irgendwas anderem, kann ich es nicht wahrnehmen. Nicht? Ich kann nur Freude kennen, wenn ich Langeweile kenne. Freude als Abwechslung von Langeweile. Ich glaube, der Punkt ist klar. In dieser Welt gibt es Erfahrung nur mit ihrem Gegenteil. Sonst kann man die Erfahrung nicht machen. Es gibt nur Dualität, das habt ihr bestimmt schon oft gehört und hier ist die Erklärung dafür. Icha Dvesha Samutvena Dvandva Mohena Bharata. Krishna bezeichnet diese Dualität als Täuschung, sagen wir mal, einen wichtigen Aspekt des materiellen Daseins. Man macht etwas gerne und man hasst es. Icha Dvesha Samutvena. Warum Täuschung? Weil dieses Glück auf der materiellen Ebene und das Leid auf der materiellen Ebene vom spirituellen Standpunkt keine Bedeutsamkeit hat. Von unserem Standpunkt zum Beispiel ist das Glück von Kindern nicht sehr ausschlaggebend. Es gibt zum Beispiel Kinder, die können nicht einschlafen ohne ihren Stoff-Teddybär. Ich weiß einmal, in meiner Jugend war es so, wir sind extra nach Oberstdorf gefahren, nach Bayern. Und dann hatten die Eltern mein Teddy vergessen. Und ich habe keine Ruhe gegeben. Also ohne den Teddy war ich nicht gewillt, nach Oberstdorf zu ziehen. Und wir mussten wir waren mit dem Zug gefahren, weil mein Vater bei der Bahn ist. Und sind dann umgekehrt mit dem TE zurück und haben den Teddy geholt und dann konnten wir ins Urlaub gehen. So angehaftet war man daran. So, unsere Anhaftung an bestimmte materielle Dinge ist wie das Anhaften eines Kindes an seinen Teddybär. Und unser Gezeter, das heißt unser Leid bzw. unser Glück, ist genauso wie das Glück und das Leid des Kindes, wenn es sein Teddybär hat oder nicht hat. Es ist nicht weiter relevant. Auf der spirituellen Ebene wenn man auf der spirituellen Ebene kommt, dann verliert man seine Anhaftung und seine Beeinflussung durch diese niedere Ebene. Solange man sich nicht auf der transzendentalen Ebene des Krishna-Bewusstseins befindet, kann man nicht frei werden von den Einflussweisen der materiellen Natur. Auch wenn man zum Beispiel versteht, hier ist ein anderes Beispiel, was ich euch geben möchte. Leute verstehen, Rauchen ist schädlich, aber solange sie nicht es wirklich schaffen, auf eine Ebene zu kommen, bleiben sie Sklaven ihrer Rauchmanie, ihres Rauchdranges oder ihres Rauchtriebes oder wie immer man das, ihre Rauchlust. Ja, nicht? Wissen allein mit anderen Worten reicht nicht aus, um eine Natur zu überwinden. Man ist gezwungen, entsprechend dieses materiellen Diktats zu handeln, solange man nicht auf die spirituelle Ebene kommt. Nun, heute, wie gesagt, möchte ich gerne über das Erlangen der spirituellen Ebene kurz sprechen, weil wir ein Vorlesungs haben, ein Vorlesungsseminar haben. Heute möchte ich über den heiligen Namen sprechen, über das Chanten von Hare Krishna. Natürlich, also weil, warum? Weil dies der machtvollste Vorgang ist, um aus der materiellen Natur, aus der materiellen Versklavung sozusagen herauszukommen und die spirituelle Ebene zu erlangen. Der heilige Name wird in dem Padma Purana als Chintamani bezeichnet. Chintamani heißt so viel wie Stein der Weisen. Der Begriff muss erklärt werden in unserer fantasielosen Zeit. Es gab einen König Medias, einen Griechen, von dem gesagt wurde, er hätte diesen Stein der Weisen gehabt. Was immer mit diesem Stein in Berührung kam, wurde umgewandelt in 24-karätiges Gold. Er ging denn daran zugrunde, so geht die Geschichte, weil er schließlich irgendwie diese Eigenschaft des Steins des Weises erbte, irgendwie färbte das auf ihn ab, und einmal brachte ihm sein Koch etwas zu essen und er berührte es und er machte Klang und war 24-karätiges Gold. Das hat er noch irgendwie wegstecken können, aber dann kam seine geliebte Königin und wollte mit ihm spielen. So, er lief schockiert weg, weil er wusste, alles, was ich berühre, wird aus Gold. Und sie dachte, er spielt mit ihr, hasch mich, ich bin der Frühling. Und das ist, oder wie, sorry, das wollte ich jetzt nicht so ordinär ausdrücken, aber so irgendwas, so eine romantische Beziehung wollte er mit ihr da irgendwie. Und er lief weg und schließlich erreichte sie ihn und es machte Klang und er wurde sie erstarrte zu Gold. Und da verwünschte er diese Gabe natürlich. So, aber der Stein der Weisen taucht immer wieder in allen Kulturen auf. Es ist auch im Krishna-Bewusstsein taucht er auch auf. Es heißt, Krishnas Name ist wieder Stein der Weisen. Krishna selber ist die Quelle von reinem Bewusstsein. Er ist völlig vollkommen. Er ist jenseits der materiellen Natur und frei von der materiellen Verunreinigung. So, Krishnas Name hat auch diese Eigenschaften. Der Name Hare Krishna ist eine transzendentale Klangschwingung, die nicht in der materiellen Welt produziert wurde. Wir mögen einsprechen und sagen, ja, ich kann doch mit diesen Lippen also Hare Krishna sagen, wie kannst du sagen, das sei eine transzendentale Klangschwingung? Es wurde mit der Zunge und den Lippen artikuliert. Hier möchte ich sagen, dass dieser Klang, den das weltliche Ohr hört, nicht die eigentliche Essenz des heiligen Namens ist. Krishna ist in seiner Essenz her spirituell. Es kommt von der spirituellen Welt, obwohl unsere materielle Zunge ihn formulieren kann. Ein gutes Beispiel, was wir wiederholt gegeben haben, ist das Beispiel einer Geschenksendung. Man kann eine Geschenksendung mit Packpapier, Postpapier einhüllen und verknoten und dann schicken. Drinnen ist vielleicht ein knuspriger Apfel. So, der Apfel reißt zu uns oder kommt zu uns durch den Postweg in Packpapier eingehüllt. Der Apfel ist aber was ganz anderes als Packpapier. Die Essenz des Paketes ist ein Apfel, also wie gesagt, eine Frucht. So ist auch der heilige Name in seiner Essenz her völlig spirituell. Und der Beweis da ist, dass jemand, der mit ihnen in Kontakt kommt, erfährt, wie sich sein Bewusstsein verändert. Mir ist es also sehr deutlich aufgekommen an den beiden Zwillingen, also Michael und Frank. Wie ich euch das erste Mal gesehen hatte im Tempel, wo ihr so ankamt, nicht? Ich bin in Berliner und meine Auffassung ist, also so dieses typische, ja, die Berlin Brothers sozusagen, ich möchte da nicht viel mehr zu sagen als das. Und dann, als ich euch dann jetzt sah, wie ich zurückgekommen bin, völlig verwandelt, actually auf der Tour sah man schon, da kamt ihr so an und habt da im Babylon aufgeräumt, diesem Kinotheater, in Ost-Berlin und da sah man total eine Wandlung praktisch, die dadurch zustande kam, dass sich das Bewusstsein verändert hatte. Ich hatte mal was anderes gesehen, auf einem Programm in Berlin war so ein Punk, der so drei Ratten mit sich hatte, eigentlich schöne Tiere, und ich war damals am Übersetzen und sah den und mich verschlug's die Sprache, weil ich sowas noch nie gesehen hatte, nicht beim Traume, dass dem plötzlich drei Ratten aus dem Jackett krabbelten, und war wirklich schockiert, und das braucht ein bisschen, braucht schon eine extreme Dosis, um mich aus der Fassung zu bringen. Und später sah ich den dann wieder im Tempel, auf der Farm, und er sah aus wie ein ganz normaler Bhakta, nicht? Also wie ein Transzendentalist, ein heiteres Wesen, seine aggressive Natur war in die Vergessenheit geraten. Er war durch das Chanten der heiligen Namen wirklich umgewandelt. Diese Umwandlung findet statt im Bewusstsein. Sie macht, der heilige Name ist wie ein Stein der Weisen sozusagen, der denjenigen, der ihn chantet, umwandelt. In diesem Zeitalter des Kali Yugas ist das Chanten des Hare Krishna Maha Mantras deswegen als der wesentlichste von allen spirituellen Vorgängen beschrieben worden. Es heißt, wer denkt, dass das Chanten von Hare Krishna dem Opfern von Yagyas gleichkommt, dem Opfer des Ashwamedha Yagyas. Das ist eine sehr komplizierte Opferzeremonie, die sehr viele Rituale beinhaltet und die so, wenn es richtig ausgeführt wird, ist es so, dass in diesem Opfer einem alten Tier ein neuer Leib verliehen wird. Da geht das Tier in das Feuer herein und kommt mit einem frischen Leib daraus hervor. Also es ist ein sehr interessanter Vorgang einfach, ein sehr machtvoller Vorgang, wollte ich sagen. So, wer sagt, dass das Chanten von Hare Krishna gleichbedeutend sei mit 100 Ashwamedha-Opfern, er irrt. So heißt es. Das Chanten des heiligen Namens ist mit anderen Worten noch machtvoller als selbst solch ein Vorgang, der schon in unserer Schlachthauskultur überhaupt unverständlich ist. Das kann man schon gar nicht mehr. Das wirkt sehr mystisch, nicht? So, es heißt in der Kali Shantara Upanishad weiter, dass diese 16 Namen, also der ganze Hare Krishna Maha Mantra, die Verunreinigung des Zeitalters des Kalis beseitigen. Und in den gesamten vedischen Schriften, die Vedas sind ein Werk, was also viele, viele Tausende von Bänden umfasst, gibt es keinen geeigneteren Weg, um zum spirituellen Leben zu erlangen, also zu kommen. Nun, nach dieser kurzen Beschreibung möchte ich gerne darauf eingehen, wie man den Hare Krishna Maha Mantra chanten kann, um auch den vollen Erfolg zu kommen. Ich möchte zunächst einmal über physische Grundlagen sprechen und dann über mentale Grundlagen. Das ist etwas, was viele von euch in Erstaunen versetzen werden, weil sie sich vielleicht noch nicht darüber so bewusst waren. Eine physische Grundlage ist, dass man ruhig ist beim Chant, dass man sich konzentrieren kann, dass man nichts anderes vorhat, als zu chanten. Deswegen, wir im Tempel ziehen es vor, die heiligen Namen zu chanten in der sogenannten Brahma Muhurta. Das ist so anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang. Und wir tun dies in einer möglichst nicht abgelenkten Atmosphäre. Wir versuchen dabei, uns also aufmerksam zu sein. Manchmal, wenn man morgens sitzt, kann es sein, dass man ein bisschen einschläft. Das ist durchaus, manchmal sieht man das. Deswegen gehen wir auch auf und ab, um nicht einzuschlafen. Ich habe gerade etwas vom Prabhupada gehört, er sagte, er Man solle nicht im Sitzen chanten, wenn man einschläft. Das ist wichtig. Das ist eine physische Grundlage. Es gibt jedoch auch eine andere Grundlage. Man kann vorher Pranayama machen, wenn man innerlich ein bisschen beunruhigt ist. Die einfachste Pranayama-Übung ist, das mache ich immer, 10-mal ein, also einzuatmen. 10. Und dann anzuhalten. 10. Und dann auszuatmen. 1, 2, 3. So im Stillen erzählen und so. Das kann man wiederholen, dann wird man sehr ruhig. Kennt man das auch in deiner Disziplin? Ja? Das macht man auch, um ruhig und besonnen zu sein. Diese Atemübung wird das mentale Voraussetzung. Also eine Ausgewogenheit, das zähle ich jetzt zum Physischen noch, die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung ist das Allerwichtigste beim Chanten. Wer Erfolg erlangen möchte durch dieses Mantra-Yoga, muss seine Einstellung reformieren und dazu den Siddha-Pranali chanten oder von dem Siddha-Pranali wissen. Was ist denn ein Siddha-Pranali? Siddha heißt Vollkommenheit und Pranali heißt so etwas wie Mantra, der ausgesprochen wird. Der Siddha-Pranali für die Vaishnavas ist Trinad api suniche na taro api sahishnuna amanina mahanadena kirtaniya sadahari. Das heißt, man kann den heiligen Namen chanten, indem man sich niedriger dünkt als das Stroh in der Gasse. Demütiger noch, also toleranter noch, als duldsamer noch als ein Baum und bereit, allen anderen Ehre zu erweisen, ohne selbst Ehre für sich in Anspruch zu nehmen. Das bildet die richtige Einstellung, in der man ständig den heiligen Namen chanten kann. Jemand, der nicht diese Einstellung hat, wird niemals den heiligen Namen chanten können. Warum nicht? Weil er sein falsches Ego, das heißt seine materielle Identifizierung, das verhindern wird. Er wird durch sein... Was bedeutet falsches Ego? Falsches Ego bedeutet, sich in den Mittelpunkt zu stellen und nicht Krishna. So jemand, der unter dem Einfluss des falschen Ego chantet, wird das Chanten bestenfalls für ein Mantra, für eine Formel sehen, für sein eigenes Wohlergehen. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied zwischen dem Krishna-Bewusstsein und zum Beispiel traditionellen Religionen, wo man betet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, oder schenk mir jetzt bitte ein Mercedes oder eine Eintrittskarte zum Kino, nicht? Oder so, wo sich praktisch der Mensch in den Mittelpunkt stellt und mit seinen materiellen Belangen, die ja lediglich sein illusionäres, sein verstricktes materielles Leben betreffen, an Gott wendet. Nicht sozusagen Gott zur Hilfe zum Besseren herumsumpfen. Das ist sehr anthropozentrisch gedacht und hat nichts mit Spiritualität zu tun, wo man sich eben nicht mehr selber in den Mittelpunkt stellt. Also damit meine ich dieses falsche Verständnis vom Selbst, dieses falsche Ego, sondern dass man Krishna in den Mittelpunkt stellt. So, das kann nur geschehen in einer Haltung der Demut, denn Demut ist das, was uns entfernt von unserem falschen Ego, was uns erlaubt, eine Distanz einzunehmen zu unserer falschen Identifizierung. Demut ist das Gegenteil von, sagen, Egoismus oder falschem Ego. So, nur so, das muss man haben, diesen Siddha Pranala, diesen Pranali, diesen Vorgang, um Vollkommenheit zu erlangen. Ich möchte euch mal einen Ausdruck von Demut und ein Beispiel von einer großen Seele geben, die den heiligen Namen chantet in dieser Haltung. Er sagt, Das ist Bhaktivinoda Thakur, der sich wie ein gewöhnlicher Mensch darstellt, der immer von seinem falschen Ego traktiert wird und immer diese materiellen Wünsche hat. Ihr wisst, falsches Ego, das manifestiert sich da, dass man immer wünscht, das will ich noch, das will ich noch, das war ich noch, hier will ich noch gut dastehen und da natürlich auch. Er sagt also, mein Herz brennt fortwährend wie eine trocken flirrende Wüste aufgrund endloser materiellen Wünsche. Doch wenn der heilige Name in mein Herz hereingeht durch die Ohrlöcher, fängt er an, dort in dieser Wüste den wundervollsten Nektar zu verbreiten. Er zwingt seinen Weg vom Herzen zur Zunge herauf und fängt auf der Zunge fortwährend an zu tanzen als Klangschwingung. Meine Stimme erbebt und mein Körper zittert. Meine Füße können nicht mehr stetig sein. Tränen kommen herunter wie Augen und Schweiß fließt mir aus den Poren meines Körpers. Die Haare stellen sich zu Berge und ich werde bleich. Mein Geist fällt in Ohnmacht, als sei ein Desaster eingetreten. Mein gesamtes Dasein wird von unbeschreiblichen Gefühlen durchbraust. Dieser heilige Name, der so viel Störung schafft, verbreitet Nektar in meinem Geist und taucht mich ein in den Ozean der Liebe. Der heilige Name hat mich gar nicht verwirklichen lassen, was mit mir geschehen, gar nicht merken lassen, was mit mir geschah. Er hat mich wie verrückt gemacht und hat mein Bewusstsein weggestohlen und was immer ich sonst noch hatte. Jetzt mag sich jemand, der diese Beschreibung von Ekstase hört, natürlich fragen, das wollte ich eigentlich nicht. Das klingt ein bisschen zu verhaut. Ich wollte eigentlich nur einen Vorgang zur Meditation haben, nicht, dass ich stetig werde und meinen Geist so ein bisschen in die Waage kriege, aber jetzt gleich sowas. Die Sache ist so, dass unsere materielle Existenz einfach vom spirituellen Standpunkt eine falsche Existenz ist. In dieser materiellen Welt gibt es keine Ekstase, sondern nur statische Erfahrungen, die der Seele an und für sich völlig fremd sind. Wenn man anfängt mit dem spirituellen, also das sind schon sehr fortgeschrittene Stufen, wenn man die Ekstase erreicht, von der Bhaktivinoda Thakur hier spricht, wird man sich distanzieren von seiner materiellen Identifikation und gut, beziehungsweise sehr ungewöhnlich. dann wird man von dieser materiellen Identität sich loslösen und dann zu dem Bereich seiner spirituellen Identität finden, wo man ein reiner Diener von Krishna ist und in reiner Liebe zu Krishna seine Aktivitäten ausführen. Ich habe gemerkt, es war bestimmt besser zu fortgeschritten, dieses Thema. So, lasst uns deswegen ein bisschen in den Bereich von uns heutigen Menschen kommen, die noch nicht sehr fortgeschritten sind im spirituellen Leben. Nun, um mit diesem Chanten des heiligen Namens zu beginnen, sind folgende Dinge wichtig. Zunächst einmal das Verständnis, wie man chanten soll. Es heißt, es gibt drei Stufen des Chantens. Das eine ist Vachik, das laute Chanten. Das andere ist Upangsu, nämlich so laut, dass nur der Chantende es hören kann. Und die dritte Art ist Manasa, dass man im Geiste chantet. Viele Menschen heutzutage denken, dass das Chanten im Geiste die höchste Stufe ist. Aber das ist nicht richtig so, denn hier geht es nicht um eine mentale Übung, sondern um das in Kontakt treten mit einer Klangschwingung. Deswegen sollte beim Chanten jede Silbe gehört werden. Bewusst gehört werden. Es ist nicht so, dass wir denken, ah, der heilige Name, ich sage das jetzt mal, Hare Krishna, und lass das so an mir vorbei gehen und es wird schon irgendwie wirken. Na, es ist eine Meditation über Klangschwingung. Man muss also die einzelnen Silben wahrnehmen können. Das ist wichtig. Und es heißt, dass dieses laute Chanten 100-mal effektiver ist als das stille Chanten. Es gibt auch noch jetzt, da wir gerade dabei sind, drei Arten von Japamalas. Das sind diese Ketten, die man beim Chanten benutzt. Es gibt zunächst einmal Ketten mit 25 Perlen. Die sind auf einer sehr unteren Stufe. Dann gibt es Ketten mit 50 Perlen, die sind auf einer Medium-Stufe. Und dann gibt es Ketten mit 108 Perlen, die sind auf der höchsten Stufe. Ein bisschen technisch muss sein. Man sollte sich so weit wie möglich auf die Klangschwingung konzentrieren. Und muss dabei darauf achten, dass man die zehn Vergehen beim Chanten der heiligen Namen vermeidet. Wenn nun das Chanten als Kirtan gemacht wird, sollte man Sorge tragen, dass die Instrumente nicht lauter werden als den Mahamantra, sodass man den Mahamantra nicht mehr hören kann. Der Kirtan sollte, nun beim Kirtan gibt es folgende Dinge. Man sollte beim Kirtan Krishna verherrlichen, nicht sich selber. Schade, dass jetzt hier bestimmt. Anyway, man sollte beim Chanten Krishna verherrlichen, nicht sich selber. Man sollte also sein Bewusstsein darauf fixieren, dass dies eine Darbringung von zu Krishna ist. Man sollte mit ernsthafter Hingabe zur Freude von Krishna und seinen Geweihten singen. Das ist auch sehr wichtig. Wenn wir den heiligen Namen singen, sollten wir wissen, das ist jetzt für Krishna bestimmt. Ich verherrliche Krishna. Das ist nicht irgendwie etwas anderes. Es geht mir jetzt um Krishna. Den verherrliche. Sehr oft fehlt uns diese Einstellung beim Kirtan und wir sind nicht wirklich beim Kirtan auf Krishna fixiert, sondern auf die Äußerlichkeiten, das heißt die Melodie, die gesungen wird, der Rhythmus, der schneller oder langsamer wird oder das Tanzen, nicht, dass wir irgendwann mal das Gefühl haben, jetzt tanzt jeder, also irgendwie muss ich mich da auch so ein bisschen der Allgemeinheit jetzt anpassen und dann hoppelt man so recht und schlecht daher über das Pflaster seiner Unkonzentriertheit hinweg, nicht, und so weiter. Ne? Wenn man in den Kirtan geht, sollte man bewusst denken, jetzt geht es um Krishna. Das ist jetzt Communication, eine Kommunikation mit Krishna. Die Instrumente, die Prabhupada vorher sah, waren Kartals, Medanka und Jampas. Also Jampa, das sind die Wompas. Wir sagen immer Wompas dazu. Beim Kirtan sagte er, das Harmonium sei nicht angebracht. Für Bhajan aber sei das Harmonium angebracht. Die Instrumente sollten immer dem Kirtan-Lieder folgen. Das heißt, beim Kirtan, das ist sehr wichtig, sollten wir sehen und verfolgen, wie das Kirtan Kirtan-Lieder, das macht der Kirtan-Lieder, ist sozusagen unser Dirigent beim Kirtan. Und wir sollten dem sozusagen folgen im Tempo und so weiter. Und man sollte, wenn es geht, eine Melodie, eine einfache Melodie nehmen, und zwar eine, die der Tageszeit entspricht. Das ist jetzt ein bisschen zu hoch vielleicht für uns, die wir nicht so wahnsinnig musikalisch sind. Denke nicht, dass du der beste Sänger bist und deswegen immer jeden Kirtan führen solltest. Vaishnavas sind von Natur aus demütig. Sie wollen natürlicherweise folgen. Wenn du jedoch von den Vaishnavas gebeten wärst, den Kirtan anzuführen, dann solltest du glücklich sein, den Vaishnavas zu dienen. Das müssen wir noch lernen, wie wir das einbringen können in unser Leben. Denn für gewöhnlicherweise ist es so, dass die Vaishnavas uns nicht bitten oder auffordern zu singen. So, ja, damit bin ich eigentlich hier zu einigen wichtigen praktischen Dingen gekommen. Viele Dinge waren natürlich schon mehr oder weniger bekannt. Habt ihr dazu irgendwelche Fragen? Frank?
Erfahrung nur aufgrund von Dualitäten, die wir machen können.
Ja.
Wenn wir jetzt aber spirituelle Erfahrungen machen, können wir die nur wahrnehmen, weil wir uns noch in der Materie befinden? Weil es doch in der
spirituellen ja, ja. Die spirituellen Erfahrungen sind die Ausnahme. Die spirituelle Erfahrungen sind die Ausnahme. Es ist nicht so, dass wir auf einer äußersten Anfangsstufe im Krishna-Bewusstsein ist es tatsächlich so, wie du sagst. Da sind zum Beispiel neue Gottgeweihte sind sehr belebt am Anfang und dann lässt der Enthusiasmus nach, weil sie praktisch nicht mehr so in der Maya-Welt drin leben und dann nicht mehr in diesem Kontrast das Ganze sehen. Sie schlafen ein, sie dabei. Ich habe darüber versucht, einen Artikel geschrieben. Ich habe es das Halbtod-Syndrom genannt, nicht? Das sich einstellt nach der anfänglichen Praxis des Krishna-Bewusstseins. So, doch das ist, dann hat der Gottgeweihte noch keine echte spirituelle Erfahrung. Über ihre Verwirklichung im Krishna-Bewusstsein, dann sagen sie, materielles Leben ist so leidvoll und Krishna-Bewusstsein bringt so viel Spaß. Nicht? Dann stellen sie das so gegenüber und werden immer, meistens, weil sie noch nicht so viel Erfahrung im Krishna-Bewusstsein gemacht haben, außer dass Prasadam ihnen schmeckt, nicht? Werden sie immer sehr verbissen über das materielle Leben sprechen. Immer sehr, wie soll ich mich ausdrücken, das sehr krass darstellen und nur das sprechen. Nicht? Die Kamis sind nur an Sex interessiert und Geld, nicht? Und die Kamis machen dies und haben das gesagt und schaut euch nur an, wie verrückt Kohl ist. Und das ist nicht sehr Krishna, es geht dann immer nur darüber. Aber die Bodhis, die mehr und mehr erfahren werden, werden auch in der Lage sein, über Krishna zu sprechen. Und zwar nicht immer wieder in Verbindung zur materiellen Welt. Das Krishna-Bewusstsein genau das Gegenteil von materiellen Leben ist und das immer abheben wollen vom materiellen Leben, sondern sie werden einfach über Krishna für sich sprechen. Die spirituelle Erfahrung ist nicht von materiellen Erfahrungen abhängig. Während, wenngleich zu sagen ist, dass besonders in diesem Zeitalter diejenigen, die schlechte Erfahrungen mit Maya haben, mit der materiellen Welt haben, die leichtesten, für die ist es meistens einfach, diejenigen, die sich glücklich fühlen mit der materiellen Welt und interessiert sind an dem Wissen im Krishna-Bewusstsein, haben nicht so viel Fortschritte zu erwarten wie diejenigen, die mit der materiellen Welt schon wissen, da ist irgendwo der Wurm da drin und die dann sich mit dem Wissen des Krishna-Bewusstseins befassen. Das heißt, diese leidvolle Erfahrung im materiellen Dasein ist die Salbe, die dem auf den Augen des Materialisten, die ihm hilft zu sehen. Ja.
Für andere Aspekte des Geschosses auch Mantra.
Siddha Pranali Mantra, da ist der Mantra, der Vorgang, der zur Siddha Pranali, ich muss das im Grunde genommen ein bisschen spezifisieren, mir ist das nicht ganz gut rausgekommen, ehrlich gesagt. Es ist nicht ein Mantra, sondern ein Vorgang, der zur Vollkommenheit führt. Das ist noch für die Krishna-bewusste Praxis, ist das die Einstellung. Ich möchte zum Beispiel einen anderen Siddha Pranali nehmen. In manchen Vaishnava Sampradayas, den Sahajiyas, ist es so, dass der Guru dir sagt, was deine spirituelle Identität ist. Wir sind ja irgendwas in Beziehung zu Krishna. Nun, damit wird ein unglaublicher Missbrauch getrieben. Und es gibt eigentlich heutzutage kaum Beispiele, wo das richtig gehandhabt wird. Das wird nämlich nach einer unglaublich langen Zeit wird das erst gemacht. Und es wird von dem das ist etwas, was es heutzutage, was nicht mehr richtig gehandhabt ist, was heutzutage die entartete Praxis ist. Du kannst, da gehen Leute nach Vrindavan zu solchen Babajis, die da sitzen und fragen, was ist meine spirituelle Identität? Und dann sagt er, du bist in Beziehung zu Krishna eine Kuh. Nicht? Und dann gehen die dann hin in ihren Raum und machen Mu. Um sich, das war ein bisschen plump, dann üben sie sich sozusagen ein in diese spirituelle Identität, indem sie das so versuchen zu imitieren. Das gab's schon zu Prabhupadas Zeiten. Da war ein Devotee, der ging zu solch einem und der, ohne dass der ihn kennt, ohne dass der gibt der Babaji dem Westler da irgendwie so eine, sagt, du bist in Beziehung zu Krishna im V und praktizier das schon mal, damit du schnell deine Identität zu Krishna findest. Und dann ist der im Zimmer tatsächlich gegangen und hat mir so pi, miau, wie so ein V und ist rumgehüpft, um das zu üben. Nicht? Und dachte, so kann er den Sadhana überspringen, nämlich das langsame geläutert werden im Krishna-Bewusstsein. Kann man sich schlecht vorstellen, nicht Frank? Oder das klingt nun wirklich zu verrückt, nicht? Ist auch wahnsinnig verrückt. Also da würde ich, also es braucht ihr nicht zu denken, dass das der wichtige Vorgang ist. Nicht? Das ist sozusagen der Vorgang. Im Reinen jetzt mal ohne diese abstruse Verkehrung in einem richtigen Sinne ist es an und für sich total, es kommt in Frage, dieser Vorgang ist ein echter Vorgang. Und es wird auch auf einer sehr weit fortgeschrittenen Stufe, wird der spirituelle Meister vor dir erscheinen und dir sagen, das bist du in Beziehung zu Krishna. Aber da müssen wir noch warten. Also da brauchen wir jetzt noch nicht so intensiv drüber nachzudenken. Wir müssen erstmal schaffen, morgens früh aufzustehen und uns aus dem Bett herauszuschälen und frei zu werden von Lust und Zorn und diesen Dingen. Das ist auch unsere Stufe. Nicht wenn, das kann man schon sagen, dass das also wichtiger ist jetzt erstmal. ich habe mich ein bisschen von dir und von deiner Frage gelöst und komme jetzt zurück auf deine eigentliche Frage. Gibt es noch andere Vorgänge bei uns zur Vollkommenheit zu kommen? Eigentlich wird das erwähnt als der Siddha Pranali für die Gaudiya Vaishnavas, dieser Trinadapi Shloka. Es mag andere Vorgänge geben im Hingebung, also es gibt ja viele Vorgänge im hingebungsvollen Dienst, aber jetzt rein dieser Siddha Pranali für die Gaudiya Vaishnava ist dieser Shloka. Nur einer. Das hängt nicht so sehr mit Tätigkeiten zusammen, sondern mit der Entwicklung des Krishna-Bewusstseins. Nicht? Der Vorgang, um zur Vollkommenheit zu kommen, da mögen viele Tätigkeiten sein innerhalb diesen Vorgang, aber diese Tätigkeiten sind ja nur Bestandteile des Vorgangs des hingebungsvollen Dienstes. So ist das zu verstehen. Ja. Morgen früh möchte ich gerne sprechen über die Qualifikation des Schülers und die Qualifikation des Gurus. Das wird bestimmt für einige, für Schüler wie für Nicht-Eingeweihte von großem Interesse sein. Und es ist eigentlich der Höhepunkt dieser Serie. Über Kirtan und so kann man eigentlich sehr viel sprechen. Ich hoffe, dass diese praktischen Dinge da waren, die für euch alle ein bisschen Licht geben. Sonst noch irgendwelche Fragen? Wann machen wir Kirtan? Ja, da würde ich sagen, jetzt gleich. Gut, Hare Krishna. Und weiß, dass ihr noch